Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Tagebuch aus Tel Aviv, das der Schriftsteller Dror Mishani ab dem 7. Oktober 2023 geführt hat, dem Tag des Überfalls der Hamas. Knapp ein halbes Jahr hat er Ereignisse, Gedanken festgehalten, auch seinen Alltag in Israel, der keiner mehr war. Jetzt gibt es dieses Protokoll als Buch. Ein bewegendes Zeitdokument ist es geworden, über das wir uns mit Dror Mishani am vergangenen Freitag unterhalten haben, vor dem Angriff auf die Golanhöhen. Heute hören wir dieses Gespräch hier in der Lesart zum Wochenbeginn. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Herzlich willkommen. Gleich eine Stimme aus Israel von Dror Mishani, einer der bekanntesten Autoren dort, berühmt vor allem durch seine Kriminalromane ist er, die auch alle auf Deutsch erschienen sind. Jetzt aber lesen wir etwas ganz anderes von ihm, Fenster ohne Aussicht, ein Tagebuch aus Tel Aviv. So heißt sein neuestes Buch, ein Kriegsprotokoll seit dem 7. Oktober 2023, Tag 1 des Überfalls der Hamas. Nun war am Wochenende erneut ein tödlicher Angriff auf den Golanhöhen, mutmaßlich durch die Hisbollah. Wir waren davor mit Dror Mishani verabredet, mit ihm in Tel Aviv verbunden. Meine erste Frage bezieht sich also nicht auf den jüngsten Anschlag, sondern auf den 7. Oktober. Guten Tag, Herr Mishani.
Yes, it was a terrifying day. I'm sure it was more terrifying to live it in Israel, but for me it had a different dimension because I was far away.
Ja, das war ein schrecklicher Tag. Und diesen Tag in Israel zu erleben, wäre sicherlich noch viel schlimmer gewesen. Für mich war das ja eine andere Dimension. Wie Sie schon gesagt haben, war ich in Frankreich, in Toulouse. Aber die ersten Nachrichten, die ich dazu erhalten habe, war eine Textnachricht von meiner Frau, die nur geschrieben hat, es ist was Furchtbares passiert. Und ja, dass sie sich im Schutzbunker oder im Schutzraum des Hauses versteckt hielt und dass es überall Sirenen gab, dass Raketen flogen. Und die ersten Nachrichten, die ich dann wirklich gesehen habe, waren auf dem Telefon. Und da hieß es auch erst nur, es würden Raketen abgeschossen werden. Und da dachte ich zunächst, ja, das kennen wir ja schon. Das passiert ja öfter. Es ist nicht schön, aber es passiert öfter. Das ist sozusagen der normale Krieg in Anführungszeichen. Aber dann kamen die ersten Nachrichten, dass die Hamas in Kibbuze eingedrungen war, in Häuser, dass es Entführungen und Tötungen gegeben hat. Und dann 3 Stunden, nachdem es losging, war mir klar, dass es was total anderes, was komplett Neues ist, das wir so noch nie erlebt haben. Ich habe dann auch in mein Tagebuch geschrieben, dass ich sofort den französischen Herausgeber anrief und ihm sagte, La Grande Guerre a commencé, der große Krieg hat angefangen. Also ich habe das richtig gefühlt, dass dieses Eindringen auf israelisches Territorium ganz schwere Konsequenzen haben würde, dass es eine neue Dimension ist und dass auch Israel sicherlich bald einen Rückschlag beginnen würde innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen. Deswegen verspürte ich sofort den Drang, nach Hause zu gehen. Ich wollte bei meiner Familie sein. Meine Kinder waren 14 und 15 Jahre alt und es war wirklich hart, so weit weg von ihnen, das alles zu erleben. Und anfangs existierte auch noch die wirkliche Angst, dass die Hamas vielleicht bis nach Tel Aviv vordringen könnte. Also die Nachrichten verursachten wirklich echten Stress. Ich habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, wie es wäre, sich dann zusammen im Keller zu verstecken und ich wollte einfach so schnell wie möglich nach Hause.
Die ersten Einträge in Ihrem Tagebuch, Herr Mishani, sind entsprechend dramatisch. Sie wollen sofort nach Hause, es gehen aber keine Flüge, dann ergattern Sie einen. Aber noch im Flugzeug entwerfen Sie einen Zeitungsartikel, einen ja pazifistischen Text, einen Appell an Ihren Staat, nicht sofort mit aller Härte zurückzuschlagen, nicht anzugreifen, das Gespräch zu suchen, sofort einen Geisel-Gefangenen-Austausch anzubieten. Ich habe das doch sehr verblüfft gelesen, offen gestanden. In Israel, in der halben freien Welt, haben doch Menschen mit völlig verständlicher Wut aufs Erste reagiert. Jetzt hat die Hamas ihr wahres Gesicht gezeigt, jetzt müssen wir sie endlich zerschlagen. Und Sie, Herr Mishani, reagieren in diesem Moment so besonnen. Wie erklären Sie sich das heute, auch vielleicht sich selbst? Ich habe es spontan bewundert, aber ehrlich gesagt nicht verstanden in dem Moment.
You know, one explanation can be that I was far from what happened.
Ja, eine erste Erklärung dafür ist vielleicht, dass ich weit genug weg war von dem Geschehen. Und Sie beschreiben den Artikel. Als ich zurück war, habe ich das ja auch in meinem Tagebuch geschrieben, dass ich meiner Frau als erstes den Artikel gezeigt habe und sie gesagt hat, na, das solltest du vielleicht nicht veröffentlichen, denn in Frankreich hast du das nicht so erlebt wie wir hier. Aber das ist nicht die einzige Erklärung. Eigentlich sehe ich mich nicht als einen besonders weitblickenden Menschen, aber ich habe damals die Nachrichten täglich verfolgt und ich habe erkannt, dass es eine Niederlage für die israelische Armee war, wie sie sie noch nie erlebt hat. Und dass so etwas vergangene Traumata erweckt. Als Nation, das Narben wieder aufreißen von europäischen Massakern, die das Volk erlebt hat. Und gleichzeitig habe ich erkannt, dass jede Art von militärischer Reaktion darauf die Situation nur verschlimmern wird und dass diese Reaktionen kommen würden, dass das die Situation sowohl für uns als auch für die Palästinenser verschlimmern würde. Ich habe jetzt nicht direkt einen Friedensvertrag gefordert oder auch nicht, dass man jetzt stillhält und gar nichts macht. Ja, man muss schon gegen die Hamas kämpfen, aber diese Art der Reaktion, die totale Zerstörung, da fehlen ja Sätze, wir müssen sie von der Landkarte wischen, wir müssen Gaza ausradieren. Solche Sachen wurden öffentlich gesagt. Und das war die Linie der Regierung. Und da habe ich eben gesagt, nein, stopp, nicht zerstören, erst mal nachdenken. Wir brauchen Tage, vielleicht Wochen, um zu trauern, um den Schmerz zu verarbeiten. Aber dann müssen wir nachdenken, wie wir die Hamas sinnvoll bekämpfen können und eben nicht alle palästinensischen Menschen. Schließlich müssen wir ja koexistieren. Das ist die einzige Chance, die wir haben, die einzige Lösung. Und so ein totaler Krieg der Zerstörung ist weder gut für Sie noch für uns. Als ich dann den Artikel für Haaretz geschrieben hatte, der erschien am 9. oder 10. Oktober, waren die ersten Reaktionen tatsächlich nicht besonders gut. Sogar gute Freunde haben mir gesagt, ja, das hättest du vielleicht nicht veröffentlichen sollen. Aber interessant ist, dass nur ein paar Wochen später viele von ihnen zu mir kamen und gesagt haben, ja, vielleicht hattest du recht, vielleicht hätte man gleich darauf hören sollen, was du gesagt hast, dass eben so riesige Teile von Gaza zerstört worden sind, dass dieser große Schmerz für die Zivilbevölkerung so immens ist und eben nicht nur die Terroristen der Hamas getroffen hat.
Inflicted pain on a lot of civilians in Gaza, not just on Hamas terrorists.
Über diese ersten Wochen nach dem Massaker, da schreiben Sie auch, alles ist anders, nichts sei mehr wie vorher, nichts würde mehr so sein wie früher. Und Sie zweifeln auch an Ihrem Beruf als Schriftsteller. Was hätte es noch für einen Sinn, Kriminalromane zu schreiben, in denen Menschen fiktiv umgebracht werden, wenn in der Realität Menschen auf offener Straße abgeschlachtet werden? Das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein, Herr Michani.
Yes, I think that, you know, a lot of things were destroyed on October 7th. I mean, mainly.
Ja, ich denke, vieles wurde am 7.10. zerstört. Vor allem natürlich in erster Linie das Leben von Menschen, Menschen, die ihre Häuser verloren haben und so weiter. Aber es gab auch kleinere Verluste, wie meinen oder den vieler Israelis, die ihre Art privat für sich zu leben verloren haben. Das Gefühl, sein Leben so führen zu können, für sich einfach vor sich hin, dass es eben nicht Teil eines größeren nationalen Lebens ist. Und er hat sich die Frage gestellt, wie können wir unser Leben wie vorher weiterleben? Für mich hat sich das beim Schreiben manifestiert. Ich war gerade dabei gewesen, einen Thriller zu schreiben über eine Mutter-Sohn-Beziehung. Dann habe ich mich gefragt, was ist das? Was mache ich hier? Das interessiert doch keinen Menschen. Und ehrlich gesagt interessiert es mich selber auch nicht. Wie kann ich über die Geschichten von ausgedachten Leuten schreiben, wenn um mich herum sich echte Tragödien abspielen, echte Menschen? Also diese massenhaften Tode, erst der Israelis und dann der Palästinenser. Und das ist auch eine Frage des Genres. Im Krimi, ein Genre, das ich sehr mag, sind das Romane, wo es darum geht, einen Tod zu verstehen, Nachforschungen anzustellen zu einem Tod, die Umstände zu klären, wie es dazu kommen konnte. Und plötzlich war ich umgeben von Leichen und von Massenmord. Und da stellt sich die Frage, was ist so ein Genre überhaupt noch wert? Also, man sollte doch nicht über einen einzelnen Toten schreiben, sondern sollte über Massenmord schreiben, über die Situation in der Region und nicht über solchen Kleingraben. Und darum habe ich dann aufgehört, meinen Roman zu schreiben. Aber zum Glück hatte ich eben dieses Tagebuch angefangen, denn ohne Schreiben wäre ich wohl verloren gewesen.
And luckily, instead, I started writing this journal, because without writing completely, I think I would have been lost.
Sie haben sich dann die Literatur aber doch zurückerobert, Herr Michani. Sie schreiben im Tagebuch von einer Begegnung mit einem Mann, Sie erkennen ihn in Tel Aviv als eine der Geiseln und er bittet sie inständig, ihn nicht zu verraten. Er sei geflohen, auf Zeit aber nur. Er wolle zu den anderen Geiseln zurückkehren, er müsse wieder zurückkehren. Als ich das las, dachte ich, was lese ich denn hier? Ist ja unglaublich, davon hat man ja noch nie gehört. Und wenige Seiten später enthüllen sie, dass es nur eine ausgedachte, eine fiktive Geschichte sei. Ich bin voll drauf reingefallen. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
So you're right. I mean, I.
Ja, Sie haben recht. Es gab wirklich einen Moment nach dem 7. Oktober, wo ich dachte, jetzt ist die Literatur für mich verschwunden. Und dann habe ich eben dieses Tagebuch geschrieben und an einem Tag kam mir dann die Idee für diese Geschichte. Ein paar Wochen nach Kriegsbeginn hatte ich diese Nachrichten einfach so satt und die Art, wie sie geschrieben waren. Den Autoren war immer alles komplett klar. Es haben ja vor allem Generäle angefangen, die Hauptartikel zu übernehmen und zu sagen, es ist so, wir müssen Gaza zerstören, wir müssen Hisbollah zerstören, wir wissen genau, wie es geht, so und so gehen wir vor. Und diese Gewissheit, da habe ich gedacht, ich brauche einfach diese Ambivalenz der Literatur, diese Unsicherheit, dass eben nicht immer alles so klar ist. Und ich hatte diese Idee für eine Geschichte, die ganz klar diese Ambivalenz spiegeln kann. Ja, vielleicht gibt es wirklich jemanden, der so eine Geisel getroffen hat. Vielleicht ist er auch nur besessen von der Idee, von dem Thema, wie wir ja alle im Prinzip besessen sind, wie uns das alle verfolgt, dieses Thema, dass er auch gut so ist, dass wir sie nicht vergessen. Also diese Geschichte hat für mich aber auch den Gedanken des Zusammenlebens wieder in den Kopf gerufen und drückte halt aus, wie verfolgt ich mich auch selbst von dieser Angst um die Geiseln gefühlt habe. Ich wusste zuerst nicht, wie ich damit umgehen soll. Und anfangs wollte ich die Geschichte auch gar nicht veröffentlichen, weil ich dachte, vielleicht sagt man mir dann, es ist aber nicht erlaubt, über die Geiseln zu schreiben und das ist vielleicht pietätlos oder was auch immer. Aber tatsächlich ist es dann so, dass diese Geschichte als einziger Teil meines Tagebuchs auch wirklich auf Hebräisch erschienen ist, in einer Kurzgeschichtensammlung. Und tatsächlich wurde diese Anthologie dann auch attackiert dafür, also dass es eben jetzt nicht Zeit sei für Literatur über Krieg, dass es eigentlich praktisch nicht erlaubt wäre, jetzt überhaupt Literatur zu verfassen. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht, weil die Bedeutung der Literatur ist nicht zu unterschätzen, auch die Funktion, gerade gegenüber so einem Chor der Gewissheit wie dieser Generäle, die überall erklären, dass sie genau wissen, wie es geht, da braucht man etwas Sensibleres wie die Literatur, etwas, was unterschwelliger ansetzt, was nicht immer so sicher ist, was ambivalent ist. Und das ist sehr wichtig für uns jetzt in dieser Situation.
Yes, maybe more ambivalent, not always knowing, that I think is quite important for us now in this moment.
Dieses Tagebuch nun, Herr Meshani, erscheint nur auf Deutsch zunächst. Es sind da noch Übersetzungen in Frankreich und England angekündigt, aber es erscheint nicht auf Hebräisch, also erstmal nicht in Israel. Ist es auch für dieses Dokument der Zeitgeschichte, wenn man es so nennen kann, zu früh?
I think maybe it's one of the reasons.
Ja, ich denke, das ist einer der Gründe. Aber der erste Grund ist ein persönlicherer Grund. Ich schreibe ja normalerweise Krimis und da bin ich es überhaupt nicht gewohnt, mich selbst so in meinem Text zu offenbaren. So viel über mich selbst zu schreiben, sonst geht es um Mord und Totschlag und wie ein Fall gelöst wird. Und das ist wirklich der intimste Text, den ich bisher geschrieben habe. Ich schreibe darin auch über meine Frau, über meine Kinder, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester und so weiter. Und ich muss sagen, ich hatte schon ein wenig Angst davor, so einen Text zu schreiben, wenn den dann Leute lesen, die mich kennen, denen ich dann auf der Straße begegne. Da war das leichter, das auf Deutsch, Französisch oder Spanisch zu veröffentlichen, sodass ich dann nicht in einem Café Leute treffe, die mich jetzt ansprechen darüber, was ich über mein Leben oder meine Träume geschrieben habe. Denn ich schreibe auch über meine Träume. Ich hatte auch ein bisschen Angst, was die Reaktionen auf solche Attacken sein könnten. Ich schreibe ja durchaus auch politisch. Also ich veröffentliche politische Artikel in Haaretz, aber dieses Tagebuch nimmt eine Position gegenüber dem Krieg ein, bei der ich mir nicht sicher bin, wie sie in dieser Zeit aufgenommen werden würde. Also eine bestimmte Distanz, eine Ironie, eine Kritik, all diese Dinge. Ich denke, ich warte noch ein paar Monate und werde dann mal sehen.
So I think I'll wait for a few months and then I'll see.
Knapp ein halbes Jahr umfasst das Tagebuch bis zum März 2024. Der große Krieg ist ausgeblieben in Tel Aviv. Für Sie und Ihre Familie läuft das Leben wieder halbwegs normal. Aber die Zweifel werden immer größer, auch öffentlich lauter, ob die israelische Militärstrategie die Hamas wirklich in die Knie zwingt oder nicht nur alles noch schlimmer macht. Wenn Sie jetzt, Herr Michani, durch dieses Fenster ohne Aussicht blicken, wie Sie Ihr Buch genannt haben oder wie es auf Deutsch heißt, ist es immer noch völlig dunkel oder gibt es doch eine Aussicht, irgendeinen Lichtblick?
First, I'm not sure the big war hasn't started. I mean, we don't know yet.
Also erstens bin ich mir nicht sicher, dass der große Krieg wirklich nicht kommt oder gekommen ist. Da kann man sich momentan nicht sicher sein, denke ich. Es gab einen Moment im Tagebuch, den ich im Flugzeug geschrieben habe, an dem ich an meinen 16-jährigen Sohn denke. Das war auch wirklich ein ganz konkreter Moment der Angst. Was wäre, wenn mein Sohn in diesen Krieg geschickt wird? Wenn der Krieg noch länger dauert, wenn er 2, 3, 4 Jahre dauert. Und das war am zweiten Tag des Krieges, da dachte ich noch so, nein, nein, wird er schon nicht, das wird schnell vorbeigehen. Aber dann habe ich an die Ukraine gedacht und dachte, vielleicht dauert es doch länger. Und 10 Monate später haben wir immer noch Krieg. Und die Bedrohung eines größeren regionalen Krieges ist nach wie vor vorhanden. Also die Kriege starten vielleicht mit einem Knall, werden dann aber immer größer und größer. Ich sehe uns nicht außer Gefahr eines großen Krieges. Was in den letzten 10 Monaten passiert ist, ist außerdem schlimm und katastrophal genug, damit wir uns ändern, damit wir anfangen, uns zu ändern. Ich sehe Israel momentan als ein Land ohne Horizont. Die meisten Politiker bei uns, fast alle, denken überhaupt nicht mehr an die Möglichkeit einer Koexistenz. Sie denken nur noch, wie können wir sie schlagen? Wie können wir Terroristen töten? Wie können wir den Terrorismus zerschlagen? Aber der Horizont, den wir zum Überleben brauchen, ist nur eine Koexistenz. Entweder in 2 Staaten oder in einem. Es gibt keinen anderen Weg. Aber es gibt eben momentan kaum, fast keine Politiker, weder in der Regierung noch in der Opposition, die versuchen, sich das überhaupt nur vorzustellen. Natürlich ist es schwer, jetzt von so etwas zu träumen wie einer friedlichen Lösung, einem Horizont. Aber in so einem historischen Moment ist das ungemein wichtig, das Unmögliche zu imaginieren, sich das Unmögliche vorzustellen. Sonst wird der Krieg solche Dimensionen annehmen, so ausarten, dass wir alles verlieren werden, dass wir alle alles verlieren werden, unsere Familien, unsere Kinder. Oder wir sehen eben den Horizont, aber zu wenige Israelis versuchen das momentan. Vielleicht kann die Literatur da ein bisschen helfen. Vielleicht sollten Intellektuelle, Autoren, Wissenschaftler in den Diskurs einsteigen, statt nur den Generälen zu überlassen. Dass man sich eben versucht, diesen unvorstellbaren Traum vorzustellen und ein Fenster zu öffnen, aus dem wir dann wenigstens etwas Licht sehen können.
Imagining this unimaginable dream and open a window in which, you know, we'll see some light.
Danke Ihnen, Herr Michani, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thanks, Mr. Michani, for this conversation.
Thank you very much, Mr. Scholl. Thank you for inviting.
Und Fenster mit Aussicht, das Tagebuch aus Tel Aviv von Dror Michani, ist jetzt im Diogenes Verlag veröffentlicht, in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Unser englisches Gespräch haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet. Marei Amir hat es übertragen. Auch ihr besten Dank. Und wie gesagt, wir haben dieses Interview mit Dror Michani vor dem jüngsten Anschlag geführt. Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht. Am Wochenende ist Edna O'Brien gestorben, die irische Schriftstellerin im Alter von 93 Jahren. Sie war eine der bedeutendsten Autorinnen Irlands in den 1960er und 70er Jahren. Wurde sie berühmt mit fulminanten sozialkritischen Romanen, vor allem über die gesellschaftliche Stellung von Frauen in Irland. Literatur war das, die ihr wütende Reaktionen von Seiten der irischen Regierung und auch der Kirche eindruck. Man verbot und verbrannte sogar Bücher. Heute ist das kaum vorstellbar, aber so waren die Zeiten damals. Edna O'Brien sah sich das alles von England aus an, wohin sie früh ausgewandert ist. Und dort in Großbritannien wurde sie zu einer bekannten, hochverehrten, vielfach mit Preisen bedachten Autorin. In den Adelsstand wurde sie erhoben. Dame Edna durfte sie sich nennen. Hören wir noch einmal ihre Stimme. Hier erzählt sie, wie sie sich als Schriftstellerin selbst sah und wie das auch ein anderer großer Kollege erkannt hat.
One of my friends, Philip Roth, he had always seen in my writing, but others had not, the savage within me.
Einer meiner Freunde, Philip Roth, hat in meinen Texten schon immer erkannt, was anderen meist entgangen ist. Das Barbarische, Wilde, das Teil meines Wesens ist. Ich habe tatsächlich etwas Grausames in mir, weil ich als Kind Schmerz und Schrecken erfahren habe, wenn auch nur im Privaten.
But I want to show it up to Shakespeare, because I show it up to nature. You remember Hamlet says.
Als Schriftstellerin möchte ich die menschliche Natur zeigen. Es ist meine Absicht, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, wie Shakespeare Hamlet sagen lässt.
Zum Gedenken an Edna O'Brien. Am vergangenen Samstag ist die irische Schriftstellerin gestorben, nach langer, schwerer Krankheit, heißt es, im Alter von 93 Jahren. Fast alle ihre Bücher wurden auch ins Deutsche übersetzt, die meisten sind allerdings längst vergriffen. 2018 aber hat der Hoffmann und Campe Verlag die Country Girls Trilogie neu herausgebracht. Genau jene Skandalromane von einst sind das. Man kann sie also nochmal entdecken. Edna O'Brien.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und nach unserem Gespräch mit Dror Mishani in Tel Aviv wollen wir jetzt von großer Lyrik aus Israel hören, von Agi Mishol, der dort meistgelesenen Dichterin. 77 Jahre ist sie mittlerweile. In über 50 Jahren Autorinnenschaft hat sie ein umfangreiches Werk vollendet. Allein 20 Gedichtbände sind darunter, die meisten preisgekrönt. Leider gibt es kaum deutsche Übersetzungen, aber jetzt endlich erscheint erstmals eine Sammlung ihrer Gedichte bei uns und unsere Kollegin Sigrid Brinkmann hat sie gelesen. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Grüß dich, Sigrid. Gedicht für den unvollkommenen Menschen, so der deutsche Titel. Unvollkommen sind wir ja alle. Zeigt sich hier schon, ja, Nachsicht einer Lyrikerin, der Agi Mishol, mit allen unseren menschlichen Schwächen?
Ja, das zeigt sich. Sie sieht in den Schwächen und ja, zuerst die Bedürftigkeit und verzeiht deshalb leicht das Wütendwerden oder Unentschlossenheit, mit der jemand sich selbst im Wege steht oder anderen auch zusetzen kann. Und sie ist unbedingt an der Seite derer, die morgens aus irgendeinem Traum in den Tag geschleudert aufwachen und herumstammeln, nach den Schuhen tasten. Sie empfindet mit dem Menschen, der, ich zitiere, das Gedicht liegt hier offen vor mir, nachsinnt über den horrenden Hunger nach Liebe, den auch viel Kaffee nicht löschen kann. Sie schreibt für den Menschen so, wie er ist, einfach so den Blick nach nirgendwo, sich nach Höherem sehnt und nach etwas lechzt, ein Gedicht für seine Wunde, die nicht blutet, für das Knäuel seiner stillen Kränkung. Und in dieser Aufzählung menschlicher Unzulänglichkeiten und Bedürfnisse, da kann sich einfach jeder erkennen, ohne dass man sich bloßgestellt fühlt. Ich glaube, das ist ihre Stärke, ihr empathischer Blick, der schafft Nähe. Und bei dem, was ich zitiert habe, konnte man dann eben auch schon hören, dass sie auf Metaphern verzichtet. Es gibt kein Versmaß, keine Reime. Und es verstärkt einfach diesen Eindruck, dass sie direkt zu uns, zu jedem spricht.
Wie gesagt, können wir noch gar nicht viel von Agi Mishol kennen. Sag uns, Sigrid, wer ist sie grundsätzlich als Schriftstellerin, als Persönlichkeit, wo lebt sie, wo arbeitet sie?
Sie kam als kleines Kind mit 4 Jahren, 1950 war das, aus Rumänien nach Israel. Die Eltern hatten Auschwitz überlebt. Über ihre erstgeborene Tochter, also Agis ältere Schwester, die ermordet worden war, haben sie nie mit Agi gesprochen. Es ist so, dass der Tod in ihrer Lyrik zwangsläufig präsent ist, aber sie verweigert dem individuellen Sterben die Bedeutungsschwere, also sie erhöht den Tod nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was bei den israelischen Lesern gut ankommt, die Kriege erlebt haben oder jetzt im Krieg stehen. Das tut gut, dass das in eine Distanz gerückt wird auch. Agi Mishols Mann ist Landwirt. Die beiden leben seit Jahrzehnten in einem Moschaf südlich von Tel Aviv. Ein Moschaf ist so eine genossenschaftliche Einrichtung, nicht so streng wie ein Kibbutz. Sie bauen Kaki-Früchte und Pfirsiche an. Also in ihren Gedichten werden Farben und Formen der pflanzlichen Welt beschrieben. Sie beobachtet den Eigensinn der Tiere, aber anders als in der Bibel, wo also natürlich Tiere vorkommen, also Löwe, Füchse, Steinböcke, Gazellen, interessiert sie sich für das gewöhnliche Kleinvieh, für Blindmäuse, Spinnen, Gänse, Katzen und Hunde. Da gibt's wunderbar humorvolle Verse, etwa auf den stolzen Pfau, der gern am Eingang des Moschaf stolziert und doch für sie nur ein mit Wimmern gefülltes Huhn ist, mit einer Stimme zwischen Katze und Uhu, die den Kummer im Herzen der Schönheit trägt. Dieser schillernde Pfau hat eine hässliche Stimme. Er ist unvollkommen und doch sehr schön.
Also das scheint sie sehr zu erden, dieses Landleben im Wortsinn. Spürt sie denn in ihren Gedichten ja so auch, natürlich auch der Psychologie, den unsichtbaren inneren Regungen.
Ja, das hat auch seinen Platz. Also ich würde sagen, sie ist offen für spirituelle Erscheinungen, aber sie bleibt immer geerdet. Es kann passieren, dass sie in der Küche beschäftigt ist, kocht und meint, ein Engel der zwei Augenblicke, so nennt sie das, blase ihr Licht entgegen. Doch eine Sekunde später hört sie dann die Hunde bellen und fährt fort, den Salat vorzubereiten, die Tomaten zu schneiden. Also übernatürliche Wahrnehmungen, von denen zu sprechen, das scheint ihr ebenso selbstverständlich wie Alltagserledigungen, banale Dinge zu erwähnen.
Aber eine Frage muss auch sein, Sigrid, der Gedichtband erscheint fast 10 Monate nach dem Massaker vom 7. Oktober. Reagiert denn Agi Mischoll auf diese grundstürzende Erschütterung?
Ja, mit einem Gedicht. Es gibt ein einziges Gedicht in diesem Band, das auf den Oktober 2023 datiert ist. Schutzraum heißt dieses Gedicht. Sie lebt ja selber in einem Moschaf, nicht weit entfernt von den Kibbutzim Be'eri, Nir'im, Nir'oz und natürlich auch Gaza. Also das ist sowieso nah. In diesem Gedicht, das lässt sie beginnen mit einer Beschwörung. Nichts wird mir geschehen, wenn ich mich von den Buchstaben aufnehmen lasse. Aber jetzt, alles seine Zeit hat, alles Entsetzen ist, da schrumpft halt das Ich auf den Strichpunkt, mit dem im Hebräischen Vokale markiert werden. Diese Lyrikerin versucht, sich in die Sprache zu retten, und das gelingt ihr nicht. Überall ist Angst und Entsetzen. Wir haben das bei Mishani gehört. Er hat Zweifel am Schreiben, am Sinn des Schreibens, an Fiktionen geäußert. Das geht ihr auch so, aber sie wäre verloren ohne das Schreiben.
Apropos Sprache, die Übersetzerin ist Anne Birkenhauer, die Große nenne ich sie mal. Sie ist die Übersetzerin von israelischer Literatur. Agi Mischoll jetzt, ist das wieder so
ein Glücksfall? Also eine bessere Übersetzung kann sich keine oder keiner wünschen. Anne Birkenhauer lebt ja seit bald 4 Jahrzehnten in Israel. Sie hat einfach ein untrügliches Gespür für Subtexte, für die Seelenlage von Autoren. Und es trifft auf sie zu, was Agi Mischoll über Übersetzerinnen sagt. Sie sind die Meridiane der Poesie, also diejenigen, die die Lebensenergie eines Gedichtes erspüren. Und das kann Anne Birkenhauer wie keine andere.
Dankeschön. Sigrid Brückmann über den Band von Agi Mischoll. Gedicht für den unvollkommenen Menschen, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag, aus dem Hebräischen übersetzt. Wie gehört, von Anne Birkenhauer. Mit 112 Seiten für 24 Euro. Alle Angaben zum Buch, auch die Besprechung von Sigrid Brückmann, lesen Sie in Ruhe nach online oder ganz einfach hier.
Straßenkritik.
Hans-Rainer Strobel ist mein Name. Ich wohne in Augsburg. Und hier im Hofgarten gibt es einen Bücherschrank. Da habe ich jetzt kürzlich Ross Macdonald, Blue City, einen seiner ganz frühen Krimis rausgezogen. Und der spielt so Anfang der 50er Jahre, knallhart, bösartig. Ein junger Mann kommt vom Militär zurück nach dem Zweiten Weltkrieg, stellt fest, dass sein Vater ermordet worden ist. Der Vater ist allerdings auch ein Krimineller gewesen. Und da geht es dann kreuz und quer mit Schlägereien, mit üblen Sachen und natürlich auch mit Liebe. Und das Ganze endet, wie alles bei Ross Macdonald, naja, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist lustig.
Aus Augsburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und den Auftakt macht Hans-Rainer Strobel mit seiner Empfehlung des Kriminalromans von US-Bestseller. Klassikerautor, muss man schon sagen, Ross Macdonald, Blue City. Im Diogenes Verlag ist die deutsche Ausgabe erschienen. Im Taschenbuch für rund 8 Euro. Übersetzt haben den Band Christa Holz und Christine Sieg-Welti. Und nun noch eine Erinnerung an einen verstorbenen großen Schriftsteller. Es ist schon länger her. Heute am 29. Juli jährt sich der Todestag eines deutschen modernen Klassikers, wie man ihn nennen darf und muss. Vor 50 Jahren starb Erich Kästner. Ganze Generationen sind mit ihm, seinen Büchern aufgewachsen. Auch ich habe sie geliebt wie nichts, schon als Kind. Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton und auch später seine wunderbaren Gedichte. Aber ist das heute noch so, dass er von Groß und Klein gelesen wird? Ist er noch Publikumsliebling bei den Kids 2024? Wird seine Literatur auch noch in Schulen durchgenommen, gelehrt, von denen es ja über 100 in Deutschland mit seinem Namen gibt? Unsere Lesart Kollegin Jule Hoffmann hat dazu Stimmen gesammelt.
Die Konferenz der Tiere.
Pünktchen und Anton.
Also bei uns in der Schule haben wir schon eine Leserolle zu Emil und die Detektive gemacht.
Der kleine Mann oder der fliegende Klassenzimmer.
Die Geschichte Konferenz der Tiere haben wir in meiner Klasse gehört. Im Kunstunterricht.
Meine Klassenlehrerin hat gesagt, weil wir im nächsten Schuljahr das Buch von Emil und die Detektive lesen, dass wir zu dem Theater gehen sollten. Ja, und das haben Viertklässler gespielt und Fünftklässler aus unserer Schule.
Also in der Schule hatten wir auch eine Buchpräsentation. Und aus meiner Klasse hat ein Mitschüler Der kleine Mann vorgestellt.
Also ich habe Emil und die Detektive gelesen. Also es war sehr cool, weil es halt in Berlin spielt und halt auch im Neuendorf geht's, wo meine Schule ist.
Also wir haben auch im Bücherschrank der 35. Mai und meine Mutter wollte das früher immer mit mir lesen, aber ich hatte meistens keine Lust. Also früher fand ich das immer so alt.
Also ich habe als Kind total gerne Erich Kästner gelesen und gehört, vor allen Dingen auch die Hörspiele fand ich auch ganz toll und habe das dann eben auch meinen Kindern gegeben oder gekauft. Die haben das auch gehört und gelesen, aber so richtig sind die nicht drauf angesprungen.
Halt, noch eins.
In der Schule haben wir Emil und die Detektive und Als ich ein kleiner Junge war gelesen. Ich fand die Bücher richtig toll, weil ich mag ehrlich gesagt auch so Bücher aus älteren Zeiten und die Bücher faszinieren mich halt immer wieder, weil ich die einfach sehr schön geschrieben finde, wie Erich Kästner so schreibt einfach.
Sachliche Romanzen.
Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke.
Also ich finde, Erich Kästner sollte unbedingt drangenommen werden, weil Erich Kästner schreibt auch aus Perspektiven von Kindern. Das finde ich besonders toll.
Die Themen sind ja im Prinzip auch interessant. Wie Kinder sich dann eben zur Wehr setzen können und als Gruppe zusammenarbeiten und sich über die Welt der Erwachsenen hinwegsetzen und dann alleine zum Erfolg kommen können. Ja, das ist eigentlich eine ganz moderne Botschaft. Das könnte man heute auf jeden Fall auch noch lesen. Und dann gibt es ja noch andere Bücher von Erich Kästner. Ich habe zum Beispiel gerade Fabian gelesen. Und das ist ja eigentlich auch ein Buch, das man gut als Zeitprotokoll lesen könnte über die Weimarer Republik.
Wer denn noch gelesen von jungen Menschen und ob in Memoriam Erich Kästner. Heute auf den Tag vor 50 Jahren ist er gestorben. Julia Eickmann hat diese Stimmen für uns gesammelt, nicht Jule Hoffmann, wie ich vorhin fälschlich gesagt habe. Pardon, Julia.